Hey Anka, sag mal, wie findest du denn eigentlich den Sommer bei uns bisher?
Gemischt. Also könnte stabiler sein. Also warm, aber nicht zu schwül, fände ich gut. Aber ja, ich meckere jetzt auch nicht, weil wir sind halt in Deutschland und das heißt halt, es gibt auch Regen und es ist auch mal kühl. Sonst muss man halt in den Süden, aber da ist es ja dann zu heiß.
Vielleicht. Ja, also es gab ja diese Woche die fette Schlagzeile. Mich hat es ein bisschen überrascht. Weltweit heißester Tag, der je gemessen wurde.
Und wir wollen jetzt klären, woran liegt das? Also ist das der Klimawandel oder ist das normales Wetter?
Und warum ist bei uns der Sommer eigentlich eher kühl und nass?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Heute mit Ann-Kathrin Horn
und Matthias Wurms.
Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und nehmen uns ja jede Woche Nachrichten vor zu Klima oder Artenschutz und gucken, was dahinter steckt. Und diese Woche kam eben diese Nachricht, dass es weltweit im Schnitt so warm war wie noch nie, seit Menschen das messen.
Und es gab nicht nur einen Rekord, sondern gleich mehrere hintereinander. Erst hieß es, Sonntag war Rekord. Dann war es Montag aber noch wärmer und Dienstag dann nochmal genauso warm. Im Schnitt 17,15 Grad Celsius.
Also 17 Grad klingt jetzt eher nach deutschem Sommer und nicht nach der heißeste Tag ever.
Ja, aber hey, da zählen ja auch Arktis und Antarktis mit. Das ist ja der weltweite Durchschnitt. Und wenn man sich die Grafiken der Europäischen Erdbeobachtungsagentur Copernicus anguckt, dann sieht man, dass schon das ganze Jahr 2023 viel wärmer war als der Durchschnitt der Jahre davor. Und dieses Jahr liegen die Temperaturen nochmal teils deutlich drüber.
Ja, ne, das ist ja jetzt auch nicht der erste Hitzerekord. Also gefühlt gab es das ja ständig. Ne? Also so, der Juni 2023 war schon der heißeste Monat ever. Dann der Juli auch, dann der August, der September und so weiter. Also jeder Monat seit dem letzten Juni war jeweils der wärmste, seit es Aufzeichnungen gibt.
Und in den Monaten war es im Schnitt immer mindestens 1,5 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit, mit der man das ja immer vergleicht.
Was ja eigentlich heißen würde, dieses 1,5-Grad-Ziel, ne, das wir immer so über allem schweben haben, da sind wir eigentlich schon drüber. Aber ich weiß auch, dass man eigentlich längere Zeiträume abwarten muss, ne, um sowas endgültig zu sagen. So von wegen ab jetzt so 1,5-Grad-Ziel gerissen.
Das Problem ist halt, es gibt keine formell vereinbarte Definition, wie lange man abwarten muss. Also wie viele Jahre in Folge müssen wir über der Marke liegen, bis klar ist, wir haben es verkackt.
Aber jetzt nochmal zurück zu den Rekordzahlen jetzt Anfang der Woche. In Deutschland war es da ja nicht so heiß, aber irgendwo muss es ja krass warm gewesen sein, ne? Sonst gäbe es ja diesen Rekord nicht.
Ja, also besonders warm war es Anfang der Woche in einem breiten Band von Nordafrika über Saudi-Arabien bis nach Indien und China und auch im Westen Nordamerikas. Was ich aber noch interessanter fand, ist die Abweichung von der Durchschnittstemperatur. Das kann man auf der Seite von Copernicus sehr schön sehen. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Da sieht man, dass es fast überall auf der Welt wärmer war als sonst. Ganz besonders aber in der Antarktis. Da waren es 12 Grad mehr als in den vergangenen Jahren um diese Jahreszeit. Deshalb gibt es auch weniger Meereis in der Antarktis. Und dadurch wird es dann noch mal wärmer, weil ohne Eis viel weniger Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Also da kommt auch so eine Kette in Gang.
Du sagst jetzt das mit der Kette. Also unsere Frage ist ja, ne, liegt diese Rekordhitze am Klimawandel oder redet man da immer noch von Wetter, weil das was ist, was eh passiert wäre? Also wir haben ja zum Beispiel auch das Wetterphänomen El Niño gehabt. Dadurch wird es ja alle paar Jahre im Durchschnitt auch noch mal wärmer. Danach wird es ja aber dann auch wieder kühler.
Ja, also die Fachleute sagen, ja, El Niño hat eine Rolle gespielt. Das ist im April zu Ende gegangen. Also bis dahin hat es sicherlich zu den hohen Temperaturen beigetragen. Aber sie sagen auch, dass der Klimawandel halt das Grundniveau, auf dem wir uns bewegen, in Sachen Temperaturen deutlich anhebt. Und wenn dann noch El Niño dazukommt, dann gibt's eben neue Rekordwerte. Und es ist auch so, dass sich durch die Erderhitzung ganze Wettersysteme verändern. Und das führt zu extremeren Wetterlagen.
Also, dass es dann nicht 3 Tage heiß ist an einem Ort, sondern vielleicht 3 Wochen, ne? Oder dass es jetzt nicht einen Tag regnet, sondern 3 oder noch mehr.
Ja, genau. Und wenn das regelmäßig passiert und über einen längeren Zeitraum, dann ist es der Klimawandel und nicht mehr nur extremes Wetter.
So, und wie weit sind wir da jetzt? Also gibt es jetzt schon überall auf der Erde diese veränderten Systeme und den Klimawandel so?
Ja, also grundsätzlich sieht es so aus. Es gibt für verschiedene Regionen der Welt Studien, die das zeigen. Für Europa ist zum Beispiel der Jetstream wichtig. Das ist eine Windströmung, die entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen Arktis und Äquator. Und jetzt wird die Arktis aber immer wärmer und der Temperaturunterschied zum Äquator wird geringer. Und dadurch wird der Jetstream schwächer und dadurch bleiben Hoch- und Tiefdruckgebiete länger an einem Ort, weil dieser Wind fehlt, der die weiter bewegt. Und in einer Studie steht ganz deutlich, dass die letzten Hitzewellen in Südeuropa ohne den menschengemachten Klimawandel praktisch unmöglich gewesen wären.
Aber wenn wir jetzt nach Deutschland gucken und auf unseren Sommer, es gab ja ein paar heiße Tage zwischendurch, aber vor allem gab es auch ordentlich Regen.
Ja.
Und eigentlich ja schon das ganze letzte Jahr mit diesem Regen. Ne? Also der Deutsche Wetterdienst sagt, die letzten 12 Monate waren so nass wie nie, seit das gemessen wird. Also so viel Regen wie nie in den letzten 150 Jahren.
Ja, und das hängt auch zusammen mit der Erderwärmung, also mit dem Klimawandel. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen sind nämlich die Meere so warm wie noch nie durch die Erderhitzung. Ob der Nordatlantik oder auch die Adria, da wurden jetzt zum ersten Mal mehr als 30 Grad gemessen, Wassertemperatur.
Ja, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich, das heißt, wenn das Wasser so warm ist, dass auch mehr Wasser verdunstet und die Luft über dem Meer ist ja auch wärmer, die nimmt dann mehr Wasser auf und dann hat man viel größere Regenwolken und dieses Wasser muss dann halt auch irgendwo wieder runter.
Ja, genau. Das kommt jetzt gerade bei uns runter. Das ist im Grunde auch ganz normal, dass es bei uns im Sommer regnet.
Also Regen im Sommer ist tendenziell Wetter und nicht unbedingt Klimawandel.
Ja und nein. Also diese Wetterlage, die in Südeuropa Hitze bringt und bei uns Regen, die gibt's immer wieder. Das ist eine sogenannte Omega-Wetterlage. Die heißt so, weil sich ein Hochdruckgebiet in Form eines O bildet und darum herum ziehen Tiefdruckgebiete. Das heißt Sonne in Italien und Griechenland und Regen bei uns, ja, weil das Tiefdruckgebiet dann außen rum zieht. Und diese Wetterlage ist auch öfter mal ziemlich stabil. Aber weil eben diese großen Windströmungen wie der Jetstream schwächer werden, halten sich solche Wetterlagen noch länger an einem Ort. Und weil die Wolken mehr Wasser mitbringen, regnet es noch mehr. Also das heißt, dass es bei uns zuletzt so nass war, das liegt auch am Klimawandel.
So, Matthias, jetzt sammeln wir uns mal und atmen mal tief durch.
Okay.
Oder lieber nicht, vielleicht lieber nicht tief durchatmen. Es geht jetzt nämlich darum, wie sauber die Luft eigentlich in Deutschland ist.
Okay, die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt zu dem Thema eine Klage gewonnen und das Gericht hat gesagt, dass die Bundesregierung mehr für saubere Luft tun muss.
Ja, wobei das Gericht sagt jetzt nicht, die Luft in Deutschland ist zu dreckig, sondern die Bundesregierung hat so ein Luftreinhalteprogramm.
Ja, das klingt schön.
Richtig oldschool, ne?
Cool.
Und da steht drin, was in den nächsten Jahren passieren soll, zum Beispiel weniger Kohleverbrennung, mehr Elektroautos, sowas und inwiefern das dann die Luft verbessert. Und da standen noch Sachen drin, die doch nicht kommen. Zum Beispiel gibt es doch nicht für alle Autos so strenge Abgaswerte, wie mal geplant war. Und da sagt das Gericht, so geht das nicht. Also die Regierung darf nur das reinschreiben, was auch wirklich passiert.
Und wir haben uns gefragt, was ist denn schon passiert? Wie sauber ist eigentlich die Luft in Deutschland? Da wird ja schon lange was für getan und es ist ja auf jeden Fall auch viel besser als früher.
Ja, ne? Früher gab es gar keine Filter. Da kam aus den Fabrikschloten einfach mal eine schwarze Wolke raus. Und tatsächlich in den 60ern hat man einfach die Schornsteine von Fabriken höher gebaut, damit der Dreck halt besser abzieht.
Super. Ich kenne das aus dem Ruhrgebiet, da war es besonders krass, da bin ich groß geworden. Aber das ist ja nicht nur da so
gewesen. Ja, ne? Ruhrgebiet ist der Klassiker, aber auch in der DDR zum Beispiel, so Regionen Bitterfeld, Leipzig, Halle, da war die Luft auch noch in den 80ern so verschmutzt, dass viele Kinder, die dort gelebt haben, Hautausschlag oder Atemprobleme bekommen haben.
Also könnte man ja sagen, es ist auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten schon echt viel passiert. Und ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich auch kaum noch gehört, dass bei Messungen irgendwelche Grenzwerte überschritten wurden.
Ja, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Also was die gefährlichen Stoffe in unserer Luft sind und wie sich das über die letzten Jahre so entwickelt hat. Also Problem sind vor allem Feinstaub und Stickoxid. Beides kommt in die Luft durch Autoabgase, aber auch durch Heizungen, durch Fabriken oder auch Tierhaltung in der Landwirtschaft. Und die Werte sind in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall besser geworden. Also es gibt heute viel weniger Feinstaub und Stickoxide in der Luft als noch Mitte der 1990er Jahre.
Aber ich sehe auch immer wieder noch so Meldungen, dass in Deutschland und der EU immer noch viele Menschen früher sterben wegen der Luftverschmutzung. Also sind doch für die Gesundheit auch die Werte, die es heute noch gibt, noch ein Problem,
ja,
oder?
Ja, genau. Forschende haben schon öfter ausgerechnet, dass auch in Deutschland jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen früher sterben, als sie eigentlich gestorben wären, wegen der Luftverschmutzung. In Deutschland forscht da besonders das Helmholtz-Zentrum München dazu. Und der Wissenschaftsjournalist Volker Mrazek hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass die Studien, die es von denen gibt, dass die ziemlich eindeutig sind.
Die haben zum Beispiel in Berlin gezeigt, wenn die Stickoxidkonzentrationen steigen, sieht man eine steigende Anzahl von Herzinfarkten. Oder auch für Asthmakranke, wenn die Stickoxidkonzentrationen in der Außenluft steigen, dann verzeichnen die Ärzte mehr Arztbesuche, weil Asthmakranke dann in Atemnot geraten.
Schon krass. Also was machen wir denn jetzt? Also warten wir jetzt auf das Luftreinhalteprogramm?
Vielleicht.
Und was mache ich, wenn ich jetzt an einer vierspurigen Straße wohne oder überhaupt in der Stadt? Also den Autos kann ich ja eigentlich kaum ausweichen, komplett.
Ja, also eine Ebene wäre, ne, dass die Politik mehr macht,
ja,
zum Beispiel.
Luftreinhalteprogramm.
Genau, so, dass der Verkehr umgeleitet wird oder dass es noch strengere Regeln gibt für Fabriken oder die Landwirtschaft. Und im Moment haben die EU und Deutschland auch laschere Grenzwerte für Schadstoffe als die Weltgesundheitsorganisation. Also auch da könnte nachgebessert werden. Aber du kannst auch selbst zumindest auf so ein paar Dinge achten.
Nicht direkt an den vielen Autos vorbeilaufen, nehme ich an.
Ja, ja, ist so. Also schon ein, zwei Meter weg von den Autos, da ist die Luft schon besser. Noch besser ist es, wenn du eine Nebenstraße nimmst, statt Hauptstraße, wenn du zu Fuß bist oder mit dem Rad. Am besten Wege durch Grünflächen.
Logisch.
Ja. Und auch lieber weiter weg von großen Straßen Sport machen, weil man da noch tiefer einatmet.
Okay. Ich käme eh nicht darauf, jetzt an der großen Straße rumzujoggen.
Ja, gut, ich muss da schon leider mal durch, ja. Du kannst auch auf die Wetterlage achten. Bei Sonne und Hitze ist oft mehr Schadstoff in der Luft, als wenn es gerade geregnet hat. Wären wir wieder beim Thema Regen.
Doch nicht so schlecht.
Und es gibt auch so spezielle Apps, die zeigen an, wie viele Schadstoffe gerade bei dir in der Nähe sind. Eine habe ich mal getestet. European Air Quality Index heißt die, von der Europäischen Umweltagentur. Der Link ist auch in den Shownotes. So, da war es jetzt gestern und heute okay in Köln, also wurde mir grün angezeigt. Das ist auch echt nicht immer so. Also heißt, heute können wir noch schön Sport draußen machen und die Wohnung durchlüften.
Und tief durchatmen.
Matthias, wie viel Prozent hat dein Handy-Akku noch?
Warte, muss ich gucken. Das ist meistens ein Problem. 83% habe ich gerade. Das ist echt selten. Eigentlich bin ich ständig auf der Suche nach einem Kabel.
Ja, immerhin kannst du es überhaupt aufladen. Das mit dem Aufladen, das geht nämlich nur, weil in deinem Handy Lithium drin ist.
Ja, deswegen heißt es ja auch Lithium-Ionen-Akku, oder?
Genau. Ist ein wichtiger Rohstoff, dieses Lithium. In einem Smartphone-Akku ist jetzt nicht so viel davon drin, also weniger als 1 Gramm. Aber im Akku von einem E-Bike zum Beispiel ist schon viel mehr drin. 2 bis 4 Kilo Lithium sind da drin. Und in einem Elektroauto schon mal so 10 bis 30 Kilo.
Da kommt schon richtig was zusammen, oder?
Ja, und die Frage ist, wo kommt dieses Lithium her? Weil leider ist jetzt der Abbau nicht besonders öko, sondern oft eine ordentliche Umweltsauerei.
Ja, da haben wir das typische Dilemma, auch bei den saubereren Lösungen hat irgendwer am Ende die Arschkarte. Ich meine, die meisten Menschen wollen ja auch kein Windrad vor der eigenen Tür haben und so eine Lithiummine vermutlich auch nicht, so wie du das jetzt beschreibst.
Sieht man aktuell ganz gut an Serbien. Da entsteht nämlich wahrscheinlich bald die größte Lithiummine in Europa.
Wir haben mitbekommen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz da letzte Woche hin ist, nach Serbien.
Genau, weil dort im Westen von Serbien, im Jadartal, da ist sehr viel Lithium in der Erde. Und das heißt, wenn das gefördert wird, könnte man vielleicht 90% des kompletten Lithiums, das in Europa gebraucht wird, von da kriegen.
Puh, das wäre ja für die Länder rundherum, also auch für uns hier in Deutschland, schon praktisch, wenn da bei uns in der Nähe so viel Lithium gefördert werden könnte. Das wird ja in Zukunft immer mehr werden mit Elektromobilität. Also, dass wir immer mehr Batterien brauchen für Elektroautos, für E-Busse und so weiter.
Ja, im Moment wird Lithium vor allem in Australien, Chile und China abgebaut. Und in China wird es auch in die Akkus reingebaut. Was aber halt auch bedeutet, dass die EU und Deutschland sehr von diesen Ländern abhängig sind. Vor allem von China. Und die EU und auch Bundeskanzler Olaf Scholz würden lieber mit Serbien zusammenarbeiten, dass das Lithium aus Serbien kommt und auch dort in die Akkus reingebaut wird, hat Scholz bei seinem Besuch da gesagt.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Geil, Glück, Geschichte und Geologie. Immerhin hat er nicht Gott gesagt. Aber heißt das jetzt, dass diese Mine in Serbien auf jeden Fall kommt?
Also unterschrieben wurden erstmal Absichtserklärungen, aber ja, da steht drin, dass das Lithium im Jadertal abgebaut werden soll. Sind nicht alle Fan von, vor allem die nicht, die da wohnen, weil die Angst schon ist, dass dann die Gegend verschmutzt wird. Das hat auch ein serbischer Politiker, der in der Oppositionspartei ist, dem SWR gesagt.
Wenn wir über Lithium sprechen, wäre es also schön, wenn sie damit erstmal bei sich zu Hause in Deutschland anfangen. Wenn das da funktioniert und sie uns glaubhaft demonstrieren, dass wir nicht so etwas wie ein europäisches Chile werden, dann können wir gerne weiterreden.
Ja, diesen Verweis auf Chile, den macht er, weil in Chile beim Lithiumabbau wirklich viel Wasser verbraucht wird, obwohl da Wasser eh schon knapp ist und Schwermetalle kommen da auch in die Umwelt. Wobei, also in Serbien soll das ein bisschen anders laufen. Das soll ein besonders gutes Beispiel werden, wie man Lithium abbaut ohne Umweltschäden. Oder mit aber, weniger.
Ja, aber ich finde diesen Verweis auf Deutschland ja fast noch spannender. Also ich meine, wir haben ja auch viel Lithium bei uns im Boden. Dank Glück, Geschichte und Geologie. Warum nehmen wir das nicht?
Ich wusste das nicht vor meiner Recherche, dass in Deutschland so viel Lithium ist. Sogar dreimal mehr als in Serbien. Hat mich überrascht. Zum Beispiel ist es im Erzgebirge im Gestein und eine größere Menge ist in tiefen Wasser am Oberrheingraben, also so die Gegend Basel, dann hoch über Freiburg, Karlsruhe, Mannheim bis Frankfurt. Ja, und zu deiner Frage, warum nutzen wir das nicht? Es wird da schon lange rumprobiert, aber das Abbauen müsste im großen Stil sein, sonst lohnt sich das nicht. Und um das zu einem großen Stil zu machen, müsste man ganz viele Bohrungen im Boden machen. Bei sowas ist es schon zu Erdbeben gekommen. Also auch hier in Deutschland gäbe es vermutlich viel Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern.
Kann ich mir vorstellen. Was ist denn mit Recycling? Also man kann doch Lithium, das man braucht, auch aus alten Geräten nehmen, oder nicht?
Ja, Recycling geht eigentlich, aber das ist im Moment noch sehr teuer und aufwendig. Also es ist leichter, neues Lithium einzukaufen.
Okay, also halten wir fest, wir brauchen Lithium. Das muss irgendwo herkommen. Am liebsten auch irgendwo aus der Nähe. Aber auch nicht zu nah, weil die Umweltschäden, die will niemand. Ist ja klar.
Was geht?
So, Anka, jetzt haben wir wieder eine Folge lang über den Klimawandel und Erderwärmung und Luftverschmutzung und Umweltschäden geredet. Aber ich sag dir mal, manchmal frustriert es mich, dass sich so wenig ändert, obwohl wir doch wissen, dass was passieren muss.
Ja, ich würde ja sagen, wir versuchen doch hier im Podcast schon auch zu zeigen, was alles schon passiert und was es für Lösungen gibt. Also, dass wir jetzt eben gerade nicht in so eine Depri-Stimmung kommen, wenn wir übers Klima reden.
Ja, klappt bei mir nicht immer. Also ich komme auf das Thema, weil ich eine Studie gefunden habe zu Sprache und Klimaschutz. Und da steht drin, dass wir noch viel mehr Depri-Stimmung machen müssten. Das wäre effektiver. Unter dem Motto, was geht, wollen wir ja jede Woche gucken, was wir besser machen können. Und vielleicht müssten wir statt Erderwärmung eher Erderhitzung sagen und statt Klimawandel lieber Klimazerstörung.
Ja, wir reden ja auch über sowas schon in der Redaktion, weil wir wollen nicht aktivistisch sein, sondern möglichst neutral, aber vielleicht ist es halt keine Erderwärmung mehr, sondern eine Erderhitzung. Aber das Wort hat dann ja auch gleich einen ganz anderen Tenor, so, ne?
Ja, also der Autor von diesem Paper, das ist ein Sprachforscher von der FU Berlin, Balint Forgas, der kommt aus Ungarn. Und ich habe ihn angerufen und habe ihn gefragt, was er denn für Begriffe benutzen würde.
First of all, it would be a lot better to use expressions that are active, not passive, like destruction or suicide.
Also er sagt, dass es besser wäre, aktive Wörter zu benutzen, wie Zerstörung oder Suizid, um auch klarzumachen, dass wir selbst verantwortlich sind für das, was passiert. Und er ist strikt gegen irgendwelche positiven Begriffe, wie Öko oder umweltfreundlich, und statt Wärme würde er Hitze sagen, weil er sagt, dass die Menschen überhaupt nur aufschrecken und zuhören, wenn sie was Negatives hören.
Overheating or destruction and a lot more stark and negative language.
Ja, verstehe ich. Also Suizid finde ich jetzt ein bisschen sehr krass.
Ja, wenn man es bis zu Ende denkt. Okay, aber ja, man kann ja drüber streiten.
Ich hätte das jetzt nicht gedacht, weil es gibt ja auch Studien darüber, dass Leute, wenn sie immer so schlechte Nachrichten sehen oder ne, so hören, alles ist ganz schlimm, dass sie dann halt wirklich keinen Bock mehr haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann halt wirklich so Nachrichten vermeiden und abschalten und dann gar nichts mehr wissen wollen davon. Und mir geht's auch so, ehrlich gesagt.
Also mir geht's eher so, dass mich das noch wütender macht, dass immer alle immer noch drumrum reden, obwohl es so ernst ist. Und Balint Forgasch meint, dass im Grunde dein Abschalten und meine Wut zusammenhängen.
The climate anxiety is not because of the negative language, but it is because of the inability to act or the passivity that we experience, the helplessness.
Also er sagt, dass die Angst vor dem Klimawandel oder das schlechte Gefühl, dass das nicht von der negativen Sprache kommt, sondern von der Unfähigkeit zu handeln und von der Passivität, die wir erleben, also dieser Hilflosigkeit. Das heißt, er meint, wenn mehr getan würde gegen den Klimawandel, dann könnten wir die Warnungen auch besser aushalten. Damit aber mehr getan wird, müsste man noch deutlicher warnen. Und dafür reicht diese neutrale wissenschaftliche Sprache, die wir ja auch versuchen zu benutzen, eben nicht aus, sagt er, weil sie nicht wirklich gut beschreibt, was der Klimawandel bedeutet, weil sie auch nicht dieses Gefühl von Bedrohung vermittelt.
Aber angenommen, wir wählen jetzt drastischere Worte. Mhm. Ne? Das ist doch dann so, ich sag mal, aktivistisch. Da verliert man doch dann auch Leute, die sagen, so dir glaube ich jetzt nichts mehr, dir geht's nur um Panikmache.
Ja, aber ich sag mal, manche wollen ja jetzt schon nichts davon hören und sagen, ich will meine Wurst und ich will meinen Verbrenner, egal was dann passiert. Oder sie sagen, hey, bald haben wir doch E-Fuels, dann wird alles gut. Also das ist ja auch im Grunde aktivistisch, sagt Balint Forgasch jedenfalls.
Okay, aber selbst wenn wir die Dinge oder die Folgen vor allem deutlicher benennen, allein dadurch ändert sich ja erstmal noch nichts.
Nee, aber vielleicht wird es für die, die was entscheiden müssten, damit sich was ändert, vielleicht wird es für die dann einfacher, das anzugehen. Also eine krassere Sprache würde halt auch der Politik helfen, krassere Maßnahmen einzuleiten, weil sich vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein ändert. Und Balint Forgasch sagt als Beispiel, wenn du über 40 Grad Fieber hast, dann fragst du auch nicht mehr, ob es vielleicht anstrengend ist, das zu senken, sondern du tust einfach was, damit es runtergeht.
Ja, plastisches Bild auf jeden Fall. Uns würde interessieren, was sagt ihr denn dazu? Also welche Begriffe nutzt ihr? Was ist eure Meinung? Sollten wir alle auf drastischere Worte umsteigen? Schickt uns gerne Mail an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Oder auch gerne eine Sprachnachricht an 0173 540 1163. Die Nummer müsst ihr euch jetzt nicht merken sofort, die steht auch in den Shownotes. So, Anka, jetzt kommen wir zum Ende schon langsam. Was nimmst denn du mit heute aus unserer Folge?
Vor allem, dass bei uns in Deutschland so viel Lithium im Boden ist.
Ja, aber dass wir noch nicht dran wollen.
Ja, und ich würde es auch nicht direkt vor meiner Nase abgebaut haben wollen.
Ja, mich hat schon beeindruckt, dass da endlich mal einer ist, der sagt, hey Leute, werdet deutlicher mit euren Worten. Irgendwie spricht er mir ein bisschen aus der Seele. Das hat mir gut getan heute.
Ja, ist interessant. Ich bin noch nicht so ganz dabei.
Deine Minute Natur.
Diese Woche habe ich einen Natursong mitgebracht aus meinem Sommerurlaub. Hm. Ich war nämlich in Frankreich auf einer Insel am Atlantik.
Oh, da war ich ja ganz um die Ecke wahrscheinlich. Auch am Atlantik.
Ah, okay. Ich sag jetzt nicht genau, wo ich war. Auf jeden Fall war ich abends am Strand spazieren, habe Vögel beobachtet und die stürzen sich dann richtig so ins Meer. Also die fliegen wirklich senkrecht runter, um da Fische zu fangen. Also ihr hört hier das normale Meeresrauschen, so ein bisschen Wind am Handymikrofon und manchmal, so wie hier, so hört sich das an, so ein Plopp, wenn ein Vogel ins Wasser eintaucht.
Cool. Also dann lassen wir die Vögel jetzt mal tauchen und ihr könnt lauschen und wir sagen Tschüss. Ich bin Matthias Worms.
Und ich bin Anka Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.